Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und da sage ich einen herzlichen guten Morgen. Heute wird es um die Kraft der Poesie gehen in den nächsten 2 Stunden. Und da reden wir über selbstgeschriebene Gedichte. Wir reden, ach, was weiß ich, von Ringelnatz bis Hölderlin. Es gibt Lyrik für jede Gemütslage. Es gibt traurig-schöne, es gibt heitere, es gibt tröstende Gedichte. Und ich gebe zu, ich beneide jeden, der einen Zugang zur Poesie hat, der also einen leichten Zugang hat, sage ich mal so, und vielleicht sogar noch Gedichte aus der Jugend rezitieren kann oder welche selber schreibt. Ich bin gespannt, welche Gedichte wir heute hier hören werden, wer vielleicht etwas aufsagt, wer verrät, welche Verse Sie durch Ihr Leben begleiten. Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254 oder Sie schreiben eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich habe ja eben schon gesagt, dass mir der Zugang zur Lyrik etwas schwer fällt. Ich habe so einen Höllenrespekt davor, immer die Angst. Ich erfasse gar nicht, was der Dichter, was die Dichterin mir eigentlich sagen will und gemeint hat. Aber heute kann ich eine Dichterin danach selber fragen. Die viel beachtete Lyrikerin Nadja Küchenmeister ist nämlich zu Gast. Schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Auch der Lyrikkritiker und Literaturredakteur Gregor Dotzauer ist da. Den begrüße ich auch ganz herzlich. Er ist jetzt schon da. Schönen guten Tag, Herr Dotzauer. Guten Morgen. Frau Küchenmeister, Ihr dritter Gedichtband ist kurz vor Corona, um auch dieses böse Wort noch einmal zu nehmen, erschienen. Er liegt, im Moment ist er noch in meiner Tasche, aber ich weiß, er ist wunderbar blau mit Sternen im Glasberg. Ist ein Gedicht eigentlich eine Momentaufnahme eines Augenblicks oder ist das ein Ergebnis einer langen Phase des Nachdenkens?
Eigentlich haben Sie schon 2 ganz wichtige Elemente genannt, die ein Gedicht beinhalten können. Es ist mitunter Ergebnis eines langen Nachdenkens, auch einer sinnlichen Reise im Inneren und kann dann, wie es bei Peter Nadasch, dem ungarischen Dichter, Schriftsteller, nicht Dichter, heißt, ein aufleuchtendes Detail selbst sein oder aufleuchtende Details mit sich führen. Das muss man von Gedicht zu Gedicht unterschiedlich ansehen.
Ist bei Ihnen auch ganz unterschiedlich. Sie machen mir gar nicht, Sie hören nicht auf dem Kopfhörer. Vielleicht kann das noch eingestellt werden, dann nehmen Sie den erstmal so lange ab, bis Hörer anrufen, so lange können wir uns hier noch selber so verständigen und wir stellen das jetzt ein. Dann können wir jetzt nochmal weiterreden. Also so ganz unterschiedlich, also Ihre Gedichte entstehen in unterschiedlichen Momenten, also habe ich jetzt daraus geschlossen. Haben Sie eigentlich immer gedichtet oder haben Sie auch, oder schreiben Sie auch Prosa?
Ich schreibe auch Prosa. Angefangen habe ich tatsächlich, wie viele junge Menschen es tun, mit Gedichten und mich dann aber eine ganze Weile davon wieder distanziert, bevor ein neues Nachdenken über Gedichte stattfand, Anfang 20. Also als ich Anfang 20 war, am Literaturinstitut studierte und mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern in Berührung kam, die dort unterrichteten und auch mit Kommilitonen, die in der Dichtung deutlich mehr wussten als ich. Und da fing dann ein neues Nachdenken über Gedichte statt.
Aber es muss ein Nachdenken. Es ist jetzt, also das wirkt jetzt nicht so wie dieses, mich treibt es zum Gedicht. Also es will aus mir raus sozusagen.
Es treibt mich zum Gedicht, es möchte auch etwas aus einem heraus, aber es muss auch sprachliche Gestalt werden. Und das hat oft mit rhythmisierten Wortfolgen zu tun, mit einer Form von Sprachinfizierung, auch mit einer Erfahrungsinfizierung, die es geben muss. Also wann das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber die günstige Stunde ist, lässt sich schlecht sagen. Es gibt etwas, das drängt, aber, und das kann man oft gar nicht einschätzen, es findet eine Sammlung statt im Inneren und irgendwann, wenn man Glück hat, wird aus diesem inneren Sammeln auch ein Gedicht.
Das haben Sie eben so schön gesagt, Sprachinfizierung. Wir haben jetzt das Wort Infizierung, irgendwie hören wir die ganze Zeit ganz anders. Und jetzt sagen Sie das so, Sie werden infiziert von etwas. Ich hatte gedacht, ich würde es jetzt vielleicht inspiriert nennen, aber Sie sagen infiziert. Was infiziert Sie denn?
Andere Dichterinnen und Dichter zum Beispiel. Mhm. Also wenn man, das ist eigentlich ein ganz schöner Moment, wenn man merkt, ich habe vielleicht schon die Bilder, aber etwas in mir wird noch nicht Sprache. Dann kann es helfen, Dichterinnen und Dichter zu lesen und zu merken, ah ja, so kann ich vielleicht sprachlich auf etwas zugreifen und kann das sozusagen binden an die Bilder, die sich mir schon aufdrängen.
Gregor Dotzauer, während Sie Platz genommen haben, wir sind hier über 2 Studios zusammengeschaltet, damit wir die die Abstandsregeln hier waren. Da habe ich Sie schon vorgestellt als Literaturkritiker und eben als Lyrikkritiker. Ich glaube, als Literaturkritiker, Sie kümmern sich besonders gern um Lyrik, oder?
Das ist ein Teil meiner Arbeit, aber ich würde das ungern trennen. Für mich waren Prosa und Lyrik immer eins, seit ich angefangen habe zu lesen. Oder natürlich kannte ich die unterschiedlichen Gesetze dieser beiden Gattungen, aber ich habe, anders als viele Kritiker, nie sagen können, nein, damit kann ich nichts anfangen. Im Gegenteil, also ich würde sagen, vielleicht war sogar die allererste Sprachberührung etwas, was mit Dichtung zu tun hat, mit Reimen in Grimmschen Märchen, mit Kinderabzählreimen und so weiter. Dinge, an die ich mich womöglich gar nicht mehr erinnern kann. Aber ich glaube, das hat einiges von dieser Infektion mit Sprache ausgelöst.
Sagen Sie auch Infektion, sehr schön. Bleiben wir also bei dieser positiven Infektion. Das finde ich sehr hübsch gerade zur Zeit. Nach welchen Kriterien kann man eigentlich Gedichte beurteilen? Ich denke, darf man dann eigentlich so urteilen darüber?
Naja, als Kritiker würde ich meine Rolle eher als Vermittler beschreiben. Natürlich braucht man eine innere Haltung zu dem, was man da, worüber man schreibt, worüber man spricht. Aber wie für alle Literatur gilt, dass jedes Gedicht oder jedes dichterische Werk, denn das einzelne Gedicht allein gibt oft gar nicht so viele Kriterien her, an sich selbst Kriterien richtet. Es sagt einem, was es sein will. Mhm. Will es sein ein Kindergedicht? Will es sein eine Pointe? Will es etwas Komisches sein, Heinz Erhardt, Robert Gernhardt? Will es das große Gedankengedicht sein bei Ezra Pound und T.S. Eliot? Und wenn ich erkannt habe, wo das hin will, sehe ich auch, in welchem Maß das jeweils geglückt ist.
Weil ich denke, so strenge Maßstäbe, also aber so klingt es ja auch nicht. Es ist jetzt nicht irgendwie, also dieses, wie man vielleicht in der Schule lernt, also es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, es müssen bestimmte Reimfolgen sein, dann ist es ein solches und ein solches Gedicht. Das empfinde ich als so abschreckend und auch so als abwertend. Es ist doch ganz unterschiedlich, in welche, wie sich das Gedicht dann darstellt bei Ihnen, oder? Also in welchem Reim oder wie auch immer es kommt.
Ja, das ist eigentlich genau, wie Sie gerade beschrieben haben.
Mhm. Ja. Und dann kann man es so schwer kritisieren, oder, Herr Dotzer?
Naja, wir gehen ja nicht mit dem normativen Lineal ran und halten das immer dran. Das ist natürlich Quatsch. Aber natürlich lassen sich aus dem Vergleichen dieser Maßstäbe, die aus den verschiedenen Gedichten heraustreten, schon Kriterien ablesen, wie sowas wie Originalität, Epigenualität, hat jemand eine eigene Stimme und so weiter. Das sind Dinge, die man vielleicht dann tatsächlich auf viele Gedichte anwenden kann als Kriterium.
Ich habe ja vorhin etwas gesagt, dass ich selber einen wahrscheinlich zu großen Respekt vor Gedichten habe. Zu groß deswegen, weil ich also automatisch nicht nach Gedichtbänden greife, beispielsweise in der Bibliothek oder im Buchladen. Ich schiebe das jetzt mal auf die Schule, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ein Gedicht muss etwas sagen, ich muss da irgendwie was rauskitzeln und was verstehen, und wenn ich es nicht verstehe, dann bin ich schuld. So, und deswegen, und das trage ich irgendwie mit mir rum, Frau Küchenmeister, helfen Sie mir.
Ich glaube, was nicht unwichtig ist, dass man einen furchtlosen, unerschrockenen Zugang zu Gedichten gewinnt. Und manchmal braucht es auch Menschen, die einem dabei helfen. Ob es jetzt Dichterinnen und Dichter sind, ob es vielleicht auch Dozenten und Dozentinnen sind oder Freunde. Also es braucht Menschen, die einem Mut machen, das Wort an sich einfach mal stehen zu lassen. Die einem auch sagen, du bist jetzt mal befreit von dem Zwang des Verstehenmüssens, von der erzählerischen Kohärenz, die du aus der Prosa kennst. Weil Gedichte folgen anderen erzählerischen Kohärenzen, auch sprachlichen Kohärenzen. Und ich glaube, das ist etwas, was man erst über die längere Beschäftigung mit Gedichten lernt, dass das Gedicht zum einen schon die Sprache, die das Gedicht benutzt, ist schon eine Form von Mitteilung. Und das Gedicht darf auch nicht in allem gelöst werden müssen. Es ist kein Rätsel. Es hat vielleicht was Geheimnisvolles. Und das kann sehr befreiend sein, sich dem Geheimnisvollen und dem Wort an sich und auch vielleicht Bezügen, die man nicht sofort versteht, zu überlassen.
Also es erstmal wirken zu lassen. Herr Dotzer, also haben Sie so einen einfachen Zugang gehabt oder können Sie nachvollziehen, was mich hemmt?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich habe, glaube ich, die längste Zeit in der Schule auch mit meinem Literaturunterricht gerungen. Muss im Hintennach aber sagen, dass ich einerseits eine wunderbare Deutschlehrerin in der Oberstufe hatte, der wirklich eine ganze Generation von Schülern in der Schule bei uns was verdankt hat, die uns wirklich sehr sinnlich auf Dinge hingewiesen hat. Und ich glaube, so sehr ich darunter gelitten habe, habe ich auch davon profitiert, dass ich das ein oder andere Gedicht damals auswendig lernen musste. Von Schillers Bürgschaft bis zu Brechts Legende vom toten Soldaten. Aber zu Nadja Küchenmeister wollte ich noch sagen, es ist schon ganz wichtig zu sehen, dass das Gedicht nicht ein Text ist, der eigentlich etwas ganz anderes bedeutet, was wir da jetzt mühsam rausholen müssen, sondern dass wir erst mal gucken müssen, ja, was ist da eigentlich, ja? Wo findet das statt? Wer spricht da? Was für Purzelbäume macht die Sprache und so weiter? Also man muss es auf einer sehr materiellen Ebene erstmal angucken, bevor man anfängt, seine Schlüsse zu ziehen.
Welche Gedichte wir hier heute hören werden, bin ich sehr gespannt drauf. Vielleicht können ja auch andere noch Gedichte auswendig. Können Sie Ihr Gedicht noch auswendig, was Sie in der Schule gelernt haben, Herr Dotzau?
Ich kann die meisten nicht mehr auswendig. Und das Einzige, was ich, wenn man mich immer fragt, ist, glaube ich, ein Vierzeller von Erich Mühsam. Viel mehr kann ich nicht mehr auswendig.
Wollen Sie den gerade zum Besten geben?
Geht der Mensch im dunklen Drang einen dunklen Weg entlang, sieht er trübe nur und dunkel Gottes liebliche Natur. Hieraus merkt wohl jedes Kind, wie bewährt Laternen sind. Ich habe es übrigens nicht für diese Sendung hier auswendig gelernt. Ich habe es wirklich immer parat.
Das ist schön. Welches Gedicht haben Sie immer parat? Wie spüren Sie oder spüren Sie die Kraft der Poesie? Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bei uns im Studio oder bei mir im Studio sind die Lyrikerin Nadja Küchenmeister und der Literaturredakteur, Kritiker Gregor Dotzauer. Und Frau Küchenmeister, Sie haben Ihren wunderbaren Band mitgebracht und mögen Sie ein Gedicht vorlesen?
Mache ich gern. Im Zug. Was noch erwidern? Nichts. Telefonieren im Zug. Jemand in der Leitung sagt, er sei du. Ich träume immerzu, ich wäre wach. Und ich bin wach, als träumte ich immerzu. Was man so redet, müde im Zug. Ich höre jemanden husten. Dieser Streckenabschnitt ist gesperrt. Du sitzt im Zug, der aus der Gegenrichtung an mir vorüberfährt. Ein Streifenzug im Fenster, ich, nicht umgestiegen, die Hand noch immer am Telefon und kein Empfang im Zug. Jemand in der Leitung sagte, er sei du. Das warst du.
Ein Gedicht von Nadja Küchenmeister, auch zu finden im neuesten Band Im Glasberg ist es veröffentlicht. Eine, ja, würde ich jetzt denken, etwas, was bei häufigen Zugfahrten irgendwann durch ihren Kopf ging und sich dann, wie Sie es vorhin beschrieben haben, in einer, ja, erstmal verdichten musste und so dann zutage tritt.
Ich glaube, es passieren manchmal, oder umgekehrt, mir passiert es manchmal, Erfahrungen sickern ein und während sie einsickern, wird mir nicht unbedingt bewusst, dass daraus ein Gedicht entstehen könnte. Das heißt, das Gedicht entsteht, das klingt jetzt unglaublich nüchtern, am Schreibtisch. Ich kenne Dichterinnen und Dichter, die den ganzen Tag mitunter Gedichte im Kopf bewegen und sozusagen ihr Leben dichterisch ansehen. Das tue ich aber überhaupt nicht. Also ich lebe und dann irgendwann merke ich, dass aus diesem Leben mitunter sich Literatur ableiten lässt, wobei Literatur nicht einfach nur geronnenes Leben ist, da gehört noch ein bisschen was anderes dazu. Aber ja, das ist, glaube ich, wirklich eine klassische Situation, die viele Menschen kennen.
Sehr schön, mal so einzutauchen in die Entstehung auch von Gedichten. Freut mich sehr. Hier in der Sendung mit Nadja Küchenmeister und Gregor Dotzauer und Telefon 0800 2254 2254. Und gewählt hat diese Nummer Monika Kessler. Schönen guten Tag, Frau Kessler.
Ja, guten Tag.
In Ihrem Leben spielt Poesie auch eine Rolle?
Ja, ich habe schon als Kind leidenschaftlich gern die Gedichte auswendig gelernt, die in der Schule dran waren, der Zauberlehrling und was auch immer. Also da kann ich nur noch Bruchstücke. Aber später, so als junge Erwachsene, habe ich dann auch angefangen, Gedichte auswendig zu lernen. Zum Beispiel, was ich heute noch kann, Hälfte des Lebens von Hölderlin. Oder dann habe ich angefangen, die jüdisch-deutschen Dichterinnen zu entdecken. Also mein Liebling ist Rosa Ausländer. Mhm. Und seit einiger Zeit tausche ich jeden Monat ein Gedicht, was ich auswendig gelernt habe, mit einer Freundin aus. Also die sucht sich auch ans Aus und lernt es auswendig. Und wir treffen uns und tragen uns die gegenseitig vor und sprechen über das Gedicht, warum wir das ausgesucht haben.
Ich darf mal etwas fragen. Darf ich mal etwas fragen?
Ja.
Also dieses Auswendiglernen, das fand ich jetzt so interessant. Herr Dotzau hat es auch gesagt, dass er gerne auswendig gelernt hat. Was hat das mit diesem Auswendiglernen? Warum lernen Sie die so gerne auswendig? Warum reicht es nicht, sie zu lesen? Frau Kessler.
Ich spreche die ja dann laut, wenn ich die auswendig lerne. Also ich hatte es sozusagen über das Hören. Und das ist ja dann schon ein Unterschied, ob ich ein Gedicht lese oder ob ich ein Gedicht höre. Ich finde, manche Gedichte, die fangen erst an zu leben, wenn ich sie höre.
Ich sehe Herrn Dotzau auch nicken. Ihnen geht es genauso?
Ja, natürlich ist das so. Und man kann das natürlich am sinnfälligsten mit dem Reim erklären. Aber es gilt ja auch für freirhythmische Verse. Und natürlich sollten Gedichte im Idealfall eine ganz andere rhythmische Sprache haben als Prosa.
Frau Küchenmeister, sprechen Sie laut, wenn Sie dichten?
Ja, ich kann Frau Kessler da nur zustimmen, dass das Lautwerden auch wirklich zu einer Art Gestalt im Raum wird. Also das Gedicht ist ein Raum, den man betritt. Und dieses Lautsprechen eines Gedichts, das lässt eigentlich die einzelnen Worte richtig sinnlich vor einem werden und gibt dem Ganzen eine Gestalt. Und das ist auch etwas, muss man vorsichtig sein mit dem Wort, aber dem wohnt auch was Tröstliches inne.
Frau Kessler, mögen Sie uns ein Gedicht vortragen?
Ja, das tue ich. Ich will noch was vorausschicken. Und zwar gibt es eine neue Gedichtaktivität für mich seit Monaten. Ich lebe im betreuten Wohnen, trage ich einmal in der Woche eine halbe Stunde und meinen Mitbewohnern über die Lautsprecheranlage in der Kirche, die wir hier haben, das ist im Diakonissenmutterhaus in Stuttgart, trage ich Gedichte vor.
Das ist ja eine wunderbare Idee.
Die lese ich immer zweimal, die suche ich aus unter einem bestimmten Thema, also Frühling oder Mai oder Lebenshilfe. Und jetzt gestern habe ich ausgesucht unter dem Thema Pflanzen. Und da möchte ich ein Gedicht vortragen, und zwar das letzte, was ich gestern vorgelesen habe. Ich ordne die Gedichte immer nach der Chronologie, also nach den Geburtsjahren der Dichter. Und der jüngste war gestern Peter Hertling.
Bitte schön.
Ein Gedicht ohne Endreime. Der Strauch, der keinen Namen hat. Der Strauch, den ich vor 6 Jahren setzte, dessen Namen ich nicht weiß, den ich vor 3 Jahren umpflanzte, weil er nicht gedieh. Der Strauch trägt im April dicke rote Blüten, nur wenige Tage, und überrascht mich jedes Mal, weil er namenlos meiner Vorstellung nicht entspricht.
Frau Kessler, vielen Dank für dieses Gedicht von Peter Hertling. Ich danke für den Anruf ganz herzlich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, schönen Samstag.
Ja, okay, danke schön.
Auf Wiederhören, tschüss. Herr Dotzauer, Sie möchten was sagen?
Ich glaube, dass das, was Frau Kessler macht, sich in einer Runde mit Freundinnen und Freundinnen zu treffen, um über Lyrik zu sprechen und sie sich gegenseitig vorzutragen, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass Lyrik hat auf diesem Gebiet eine Bindungskraft, die keine andere Kunst sonst hat. Natürlich gibt es Lesekreise, wo man Romane diskutiert. Es gibt an der Uni Theoriekreise, wo man sich trifft. Aber durch alle Altersklassen gibt es, glaube ich, Lyrikkreise, in denen man versucht, dem auf die Spur zu kommen, was da stattfindet. Das ist für das Überleben des Gedichts ganz entscheidend. Ich muss auch an meine eigene Mutter denken, die über Jahre immer auch mal wieder so einen Kreis gemacht hat. Und das sind immer so Themen meistens. Man spricht über den Garten oder man spricht über die Liebe oder was immer es ist. Deswegen gibt es auch so viele Anthologien, die sich diesen speziellen Themen widmen.
Sie nicken, Frau Küchenmeister.
Ja, ich kann das nur bestätigen. Derzeit unterrichte ich unter anderem an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Und in einem Lyrikseminar haben wir am Anfang, bevor wir überhaupt über Gedichte gesprochen haben, das Langgedicht Graugänse über Toronto von Jürgen Becker rumgehen lassen. Und jede Studentin, jeder Student hat auch ein wenig nach eigenem Ermessen etwas daraus gelesen. Manchmal wurde das dann noch in der Runde kommentiert. Oftmals haben wir es aber, Thema Sprachinfizierung, einfach stehen lassen, damit schon mal Literatur im Raum ist. Mhm. Und es hatte, glaube ich, für unser gemeinsames Gespräch war einfach eine gute Grundlage. Das Gedicht ist da und jetzt bewegen wir uns im Gespräch auf Gedichte zu.
Das ist auch ein schönes Bild irgendwie. Die Literatur war bereits da, wenn man das Gedicht einfach mal in den Raum stellt. Ralf Michael Döhler ist am Telefon. Ich grüße Sie. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, finde ich ja eine ganz tolle Sendung, muss ich mal sagen.
Ja, Sie freuen sich über Gedichte?
Ja. Ich bin als Kind durch Zufall rangekommen, auch an die moderne Lyrik, sogenannte moderne Lyrik, Kästner und so. Ich habe ein unanständiges Buch gesucht in der Literaturabteilung meiner Eltern und fand ein Buch namens Herz auf Zeile und habe gedacht, ach, da ist ja nur alles drin versammelt, was ich suche. Ich mache das auf und waren Gedichte von Kästner, ja. Seitdem klebe ich fest daran.
Also Sie waren nicht enttäuscht, sondern
inspiriert. Nein, es hat mich also mehr ergriffen als das, was ich eigentlich gesucht habe, ja.
Also Kästner begleitet Sie durch Ihr ganzes Leben?
Ja, neben vielen anderen. Ich entdecke gerne berühmte, unbekannte deutsche Dichter. Da gehört Busch und halt auch Löhnsohn. Die haben ganz wunderbare Liebeslyrik geschrieben. Mhm. Busch hat einen wunderbaren Lyrikband herausgebracht, Kritik des Herzens. Und da sind ganz wunderbare Gedichte drin, ja.
Und tragen Sie die jemandem vor? Weil das war ja eben auch das Besondere an der Dame vorher.
Manchmal halt auch auf der Bühne, ja, und spreche. Ja, also abgesehen davon, dass ich halt auch selber schreibe.
Sie schreiben selber auch Gedichte?
Ja, ja. Mhm.
Für sich oder eben dann für die Bühne?
Für die Bühne, ja. Lieder und Gedichte schreibe ich, ja. Sie sind auch manchmal sehr entlastend, wenn man das schreiben kann. Das habe ich auch nach dem Tod meiner Mutter, habe ich das dann noch mitgekriegt. Wenn man da bestimmte Gefühle halt auch in Verse fassen kann, dass es da einem danach besser geht.
Mögen Sie eins vortragen, eins Ihrer Gedichte?
Das kam über Nacht, das wachte ich morgens auf und es war da und das heißt Station Mitte. Nach langen Jahren angekommen in der Station, die Mitte heißt. Die Ziele sind nicht mehr verschwommen, fast nichts mehr, das mich zerreißt. Ich fahre, viele Gleise dort zusammenlaufen in der Station, die Mitte heißt. Kenn alle Züge, die hier vorbei brausen, auch den, der mich an meinen Platz verweist. Ich fahre, das ist der Refrain, der mal wieder kommt. Viele Orte muss ich durchfahren, von der Station, die Mitte heißt. Werd mich manchmal auch verfahren, der Weg ist das Ziel, behauptet reist. Orte gibt's, da muss ich länger bleiben, von der Station aus, die Mitte heißt. Lass mich wieder weiter treiben, komme hoffentlich nicht aus dem Gleis. Durch die Jahre treiben oder jagen, von der Station aus, die Mitte heißt. Denk, ich werde es ertragen, wenn alles auf die eine Station hinweist. Du wirst jetzt weiterfahren durch Welten in die Ewigkeit.
Herr Döhler, vielen Dank für dieses Gedicht.
Ja,
ich wünsche Ihnen
weitermachen.
Ja. Wir machen weiter. Dankeschön, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Ja, danke wieder. Ja.
Und zum Abschluss dieser Runde möchte ich noch ein Gedicht vortragen, was uns unser Hörer Lino Ventura zugeschickt hat. Also nicht eins von ihm selbst gedichtet. Er liebe folgendes Gedicht von Thomas Brasch. Was ich habe, will ich nicht verlieren. Aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Aber wo ich lebe, will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Und er bedankt sich für dieses Thema. Und es geht heute um die Poesie, um die Kraft der Poesie. Und ich dachte ja auch um die Schwierigkeiten mit der Poesie. Aber bisher bin da ich die Einzige, die irgendwie bisher gesagt hat, dass sie ja immer diesen furchtbar großen Respekt vor Poesie hat. Und bei den Hörern scheint das ganz anders zu sein. Mit mir im Studio sind Gregor Dotzauer, Literaturredakteur und Lyrikkritiker, und Nadja Küchenmeister, ist aber Lyrikerin und Autorin. Rita Bottin ist am Telefon. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag, Frau Bottin.
Moin, hallo, guten Morgen.
Aha, moin. Gut.
Darum habe ich das Moin vorangeschickt,
ja,
weil ich aus Ostfriesland anrufe. Und ich möchte einen Text beitragen von mir selber, der sich auch mit Plattdeutsch befasst.
Mit Plattdeutsch, okay. Mhm.
Ich habe in der Zwischenzeit seit Beginn der Sendung die hochdeutsche Fassung dann auch noch eben dazu geschrieben.
Oh, wie schön. Aber lassen Sie uns mal probieren, ob wir nicht Plattdeutsch auch verstehen können.
Ja, klar. Ne? So soll die Reihenfolge sein.
Bitteschön.
Sestig. Mein Opa mit 54 an Kopfschlag dotgarn. Ich kann mich nicht mehr drauf besinnen. Ich kenn hom nicht. Mein Oma mit 56 an Hartschlag wegbleiben. Das was hart sehe für mich. Die Süste von mein Mode half sich Kröpel dürn Dahlschlag mit 58 Freimarkt. Mein Mode mit Völkrebs mit 59 ohne die Ehe. Die Doktor sei für dem Assen rosa Elefant, dat giftet je neid. Ich bin nu 60. Und?
Frau Bottin, ich glaube, ich brauche Ihre Übersetzung, wobei der Klang jetzt erstmal so schön ist, wie er so im Raum steht.
Gut, will ich gerne weitergeben. 60. Mein Opa mit 54 an Gehirnschlag gestorben. Ich kann mich nicht daran erinnern, ich kenne ihn ja nicht. Meine Oma mit 56 an Herzschlag weggeblieben. Das war Herzschmerz für mich. Die Schwester meiner Mutter, halbseitig gelähmt durch einen Schlaganfall, mit 58 Jahren frei geworden von sich. Meine Mutter mit vielem Krebs, mit 59 Jahren unter der Erde. Der Doktor sagte, wie ein rosa Elefant, das gibt's ja nicht. Ich bin nun 60. Und?
Dankeschön, Frau Bottin. Ich finde auch gerade diese beiden Klänge, das ist schon, oder? Frau Küchenmeister, Sie sind auch ganz, also das so nebeneinander zu hören, also erst das Plattdeutsch, dann die Übersetzung.
Ja, ich glaube, das Wichtige, was man an dem Gedicht von Frau Bottin sehen konnte, ist, dass Lyrik das Lebendige der natürlichen Sprache braucht und auch sehr dankbar aufnimmt. Ne? Also, dass zum Beispiel wir regional dichten können, dass wir Sprachen aufscheinen lassen in Gedichten und die wir erstmal nicht verstehen, das entspricht dem Gedicht ja auch. Also sozusagen ein Gedicht sendet Signale. Ich sage zu meinen Studierenden oft, Gedichte machen Angebote. Welche Angebote man annimmt, das bleibt einem erstmal selbst überlassen. Und das Schöne an dem Gedicht von Frau Bottin, gerade erstmal im Original war, dass immer mal ein Signal uns das Gefühl gab, ah, ich habe was verstanden, ohne dass man das jetzt für sich ganz auflöst. Es ist ein sinnliches Verstehen. Mhm. Es ist ein Verstehen, was einen eigentlich, mir hat die Übersetzung gut gefallen, aber trotzdem ist im Original, trifft es mich fast stärker, gerade weil ich es nicht verstehe.
Ja, ging mir auch so. Also habe ich auch, ich habe aber jetzt auch an, was weiß ich, bayerische oder baden-württembergische oder sächsische Hörer gedacht, die vielleicht noch stärker eine Übersetzung brauchten als jetzt ich zum Norddeutschen. Deswegen, Herr Dotzer, Sie wollten auch etwas noch so anzubringen.
Ja, ich habe ja schon lange ein großes Herz für die Mundartdichtung, wobei Platt ja, wenn ich es richtig sehe, eine eigene Sprache ist und eigentlich kein Dialekt. Interessant an dem Gedicht von Frau Bottin ist ja vor allem, dass es ein sehr ernstes Thema hat. Und ich glaube, der größte Teil der Mundartdichtung ist wirklich auf Komik und Pointe gebürstet. Von daher finde ich es interessant, wenn es Texte gibt, die auch etwas ganz Ernsthaftes mit dieser Art von Muttersprache versuchen. Und das war in Österreich ganz lange der Fall, in der Wiener Schule im H.C. Artmann, wo es auch späte Nachfolger gibt. Ich hatte letztens kennengelernt Katharina Ferner aus Salzburg, die sowas heute macht. Mein Landsmann Gerhard Falkner hat sowas versucht, was ganz Ernsthaftes mit dem Fränkischen oder mit dem Mittelfränkischen. Dieser Gedichtband heißt Kanne Blummer, heißt keine Blumen. Und da gibt es viele andere Beispiele dafür. Und das ist, wo sich Hochsprache an dieser regionalen Muttersprache reibt. Und das ist so eine Vorform dieser Hybridität, die wir heute auch auf ganz anderen Gebieten erleben, nämlich im Zusammenstoß mit Nachbarsprachen, mit dem Polnischen, mit dem Englischen, Französischen und so weiter.
Frau Bottin, vielen Dank, dass Sie diesen ganzen Aspekt reingebracht haben hier überhaupt. Wir haben nämlich noch eine E-Mail von Monika Osberghaus, die etwas Ähnliches anspricht, die uns aber erstmal ein Gedicht vortragen möchte, das sie immer parat hat, gerne aufsagt. Wenn ich unbegründet gute Laune habe, schreibt sie dazu. Ich bin so guter Dinge, so heiter und so rein. Und wenn ich einen Fehler beginge, könnt's keiner sein. Das ist, schreibt sie, glaube ich, von Goethe, den ich sonst gar nicht so mag. Viel lieber mag ich Ringelnatz, Ben, Jan Wagner, Eva Strittmatter, Christine Lavant. Was ich leider echt schwierig finde, übersetzte Gedichte. Vielleicht können die beiden klugen Gäste etwas dazu sagen. Übersetzt an die klugen Gäste jetzt, bitteschön. Übersetzte Gedichte.
Ich glaube, es ist für das Innerste von Gedichten, glaube ich, hinein, wenn wir uns übersetzte Gedichte ansehen. Mhm. Wenn wir in der Lage sind, zwei Sprachen oder womöglich drei Sprachen zu sprechen und das nebeneinander zu legen, sehen wir, wie zwingend manches in der Ausgangssprache nur vorhanden ist. Und wie zwingend ein Zusammenhang in Texten entsteht, eine eigene Notwendigkeit, die man in anderen oft gar nicht herstellen kann. Also ich bin nicht ein Anhänger der Theorie, dass man Gedichte nicht übersetzen kann, ganz und gar nicht. Aber dass der Glutkern, wenn ich so sagen darf, von Gedichten geht dabei manchmal verloren. Und trotzdem gibt es natürlich über alle Länder hinweg, wenn man Literaturgeschichte guckt, gemeinsame Bewegungen, gemeinsame Interessen, Schulen, die es heute auch nicht mehr in diesem Maße gibt, die es möglich machen, dass über die Sprachen hinweg kommuniziert wird.
Ich hätte ja zum Beispiel keinen Zugang zu Pablo Neruda, wenn ich nicht übersetzt bekäme. Also das wäre ja auch ein Verlust, oder, Frau Küchenmeister? Wie mögen Sie Ihre Gedichte übersetzt in andere Sprachen?
Die Sprachen, die ich spreche, das sind ja nicht allzu viele. Ich habe einen tollen Übersetzer, den Übersetzer Hans-Christian Oeser. Wir haben die Gedichte gemeinsam, er hat sie übersetzt und wir haben jedes einzelne Gedicht miteinander besprochen. Mhm. Also mir geht es ganz ähnlich wie dem Gregor Dotzauer. Ich bin auch nicht der Meinung, dass das, was das Gedicht ausmacht, in der Übersetzung sich verliert. Aber, und da komme ich vielleicht zur praktischen Umsetzung, mit meinem besten Freund, dem Matthias Kniep, der selbst auch Gedichte schreibt und im Haus für Poesie in Berlin arbeitet, übersetze ich gemeinsam aus dem Englischen. Und wir müssen versuchen, sozusagen eine neue Gestalt zu finden. Mhm. Wir bleiben natürlich so nah, wie wir können an dem Ausgangstext, müssen aber eine Entsprechung im Deutschen finden. Und das ganz Schwierige ist, wie können wir markieren, es handelt sich um einen Text, der nicht aus unserer eigenen Sprache kommt, aber wie machen wir ihn hörbar für uns deutschsprachige Leserinnen und Leser, damit es einen eigenständigen Text gibt. Und das ist eigentlich die Schwierigkeit und das ist eine Herausforderung.
Das ist eine ganz neue Arbeit, würde ich sagen. Ne? Herr Dotzauer, ganz kurz, dann hören wir wieder Musik.
Ich wollte nur sagen, es ist eine unendliche Bandbreite von Gedichten, die sich relativ einfach übersetzen lassen, obwohl sie nicht einfach sind. Ich denke an Thomas Tranströmer. Seine Gedichte haben auch deswegen so viel Erfolg, weil sie sich eben in alle Sprachen unkompliziert übertragen lassen. Und dann gibt es so Dinge wie bei uns, wie Celan. Ja, wie will man sowas in andere Sprachen bringen? Da haben sich schon viele die Köpfe dran blutig geschlagen.
Jetzt muss ich aber doch nochmal zurückfragen, warum lässt sich ein Gedicht ganz einfach übersetzen? Was macht die Einfachkeit dann aus für andere Sprachen?
Es ist bei Tranströmer eine Frage der Klarheit und der Schlichtheit und der Nüchternheit des Tons, die sowas ermöglicht, wo man nicht krampfhaft versuchen muss, Entsprechungen zu finden.
Im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über Gedichte. Übrigens haben wir jetzt eine Mail bekommen von Stefan Schneider, der unsere Sendung sehr lobt. Schöne sinnliche Sendung. Gedichtvertonungen etwa von Schumann und Schubert sind für mich ein schöner Zugang zu Gedichten. Mir fällt der Zugang sonst eher schwer. Das wollte ich deswegen jetzt vorlesen, weil ich ja sonst hier die Einzige bin, die irgendwie von einem schweren Zugang spricht. Deshalb meine Frage, welche Lyrik-CD ist empfehlenswert, wo gute Vorleser Gedichte rezitieren? Können Sie uns da weiterhelfen? Frau Küchenmeiß, nein. Herr Dotzauer, wollen Sie? Oder wollen wir das, vielleicht fällt Ihnen im Laufe der Sendung ein,
ich sage nur eins, was zum Jahr auch passt. Wenn Sie zum Beispiel Hölderlin mal hören wollen, wie man ihn vielleicht annähernd verstehen kann, hören Sie die CDs mit Bruno Ganz.
Bruno Ganz, Hölderlin.
Es gibt tatsächlich solche etwas größeren Lyrikkassetten. Da muss man sich ein bisschen im Netz umtun. Ich habe einfach den Titel gerade nicht parat. Aber da gibt es ganz tolle, große Auswahl von zeitgenössischer und klassischer Dichtung auch vertont.
Ein Satz noch dazu. Interessant ist, wenn man Anthologien hat, wo 100 Dichterstimmen, die selbst lesen, zusammenkommen. Mhm. Und
Doch, ich möchte noch was empfehlen.
Ja, bitte.
Er kann sich gern mal im Netz unter lyrikline.org. Das ist eine wirklich tolle Seite im Netz vom Haus für Poesie. Und wenn er sich diese Seite mal notiert, da kann er ganz viele Dichterinnen und Dichter im Originalton hören. Das würde ich wirklich sehr empfehlen.
Herr Schneider, Sie sind direkt angesprochen, Stefan Schneider, lyrikline.org. Und da viele Informationen rausbekommen. Ich begrüße jetzt Gisela Bierbaum am Telefon. Und höre mich gleich doppelt hinten am laut gestellten Radio. Frau Bierbaum,
hallo,
wunderbar.
Hallo.
Jetzt müssen Sie Ihr Radio ausmachen oder leise machen.
Habe ich jetzt.
Wunderbar.
Also schön. Ich bin auch eine Verfechterin der Gedichte. Ich lese schrecklich gerne Gedichte. Mhm. Das längste, was ich mal wirklich auswendig konnte, war von Bertolt Brecht, den ich sonst gar nicht so mag. Aber die Reise des Laoze in die Emigration hat mich also besonders ergriffen damals.
Und Sie lernen Gedichte auswendig dann, wenn
gerne
Sie, wenn es, ja. Ach so, insgesamt. Ich dachte, wenn es Sie besonders anfasst, dann lernen Sie es auswendig. Nee,
sondern, ja, natürlich. Ja. Mhm. Natürlich. Ansonsten hat man ja die innere Einstellung dazu nicht.
Ja.
Genau wie Tucholsky, der V oder das Ideal. Das sind so herrliche augenzwinkernde Gedichte. Eugen Roth, liebe ich zum Beispiel.
Also Gedichte machen Ihnen gute Laune.
Ja, also ich kann mich in Gedichte fallen lassen. Und ich selber schreibe auch, habe auch Gedichte geschrieben, lange Zeit. Und dann musste ich aus irgendwelchen Gründen leider Gottes erstmal zur Seite legen, alles im Kopf, und musste mich auf Neues konzentrieren. Und damit war der Faden gerissen und ich komme nicht mehr rein. Und das macht
das
mich, also nicht todunglücklich, aber es macht mich nicht gerade glücklich. Ich komme nicht mehr rein. Ich habe dann angefangen, also meine Gedichte haben sich auch alle irgendwo gereimt. Das waren alles Verse. Und jetzt, ich habe dann nochmal angefangen, aber das waren mehr kurze Erzählungen. In die Gedichtlänge.
Frau Bierbaum, finde ich interessant. Kennen Sie das auch, Frau Küchenmeister, wenn der Faden irgendwie so ein bisschen mal gerissen ist? Also können Sie da einen Tipp geben?
Ja, ich habe gestern gerade noch mal mir ein Feature angehört über Schreibkrisen. Und in diesem Feature unter anderem sagt, und das finde ich sehr schön, die Dichterin Katrin Schmidt, man lässt es laufen, es kommt schon wieder. Also man muss eigentlich loslassen. Oder der Dichter Jürgen Becker sagt, dann machen Sie eben was anderes. Gehen Sie schlafen, gehen Sie spazieren. Und irgendwann greifen nicht Sie den Faden auf. Der Faden, das klingt jetzt ein bisschen wieder esoterisch, aber der Faden kommt zu Ihnen schon zurück. Ne? Der erinnert sich auch an Sie. Und dann machen Sie einfach weiter.
Okay.
Das ist doch eine gute Idee, Frau Bierbaum.
Das hört sich gut an. Ich habe jetzt ein Gedicht schnell mal rausgesucht. Ich war ja völlig überrascht von der Sendung heute, dass es um Gedichte geht. Darf ich Ihnen das mal vortragen?
Ja, machen Sie das.
Ja, in Sachen Liebe. Die Liebe ist so eine Sache, hält unsere Seele voll in Schach. Der Kopf ist leer und voll zugleich. Man ist dabei unheimlich reich, hauptsächlich an Gefühlen. Im Bauch. Dort spürt man's wühlen, wühlen, wühlen. Man kann nicht essen, nicht mal schlafen. Wirr redet man vom Schiff im Hafen, von meinem Mond. Frau Luna heißt er. Gedanken werden immer dreister. Die Welt, sie färbt sich rosa ein, wird völlig neu und viel zu klein. Auf Wolken schwebt man weit, weit fort an einen traumhaft schönen Ort. Dort wacht man auf. Mal, irgendwann, und fragt sich, was zog mich in Bann? Ach ja, die Liebe, diese Sach, hält sie noch immer mich in Schach? Ein bisschen schon, doch sehe ich ein, das war's, wird's wohl gewesen sein.
Frau Bierbaum, vielen Dank und ich hoffe, der Faden findet Sie wieder.
Ich hoffe auch.
Also machen Sie es gut.
Danke Ihnen.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und jetzt zum Schluss dieser Stunde noch einen Hörer, Frank Fingerhut. Sie haben ja schon einen gedichteten Namen, Herr Fingerhut. Frank Fingerhut.
Ja, stimmt. ich habe eine Vorliebe für das skurrile, schräge, humoristische, satirische und auch das zynische, wie bei Wilhelm Busch oder Robert Gernhardt, einer meiner Lieblingsdichter. Und wenn Sie Lust haben, dann werde ich Ihnen ein kurzes von Robert Gernhardt zitieren.
Ein kurzes.
Das ist bezeichnend für ihn.
Wunderbar.
Ich finde den Mann großartig. Das heißt Der Wanderer. Das ist eine glänzende Parodie auf die romantische Dichtkunst. Viel hätte nicht gefehlt. Er hätte aufgeschrien. Da lag das Meer vor ihm, auf das die Sonne schien und fliegende Fische. So lange unterwegs, dass er zu träumen meint. Da liegt das Meer vor ihm und eine Sonne scheint auf fliegende Fische. zu schön, um wahr zu sein. Er hat rasch kehrt gemacht, als er dann innehielt, war Berg um und Nacht und heulende Hunde. Ja, das ist so das, was ich an Robert Gernhardt schätze.
Wunderbar. Herr Fingold, und Sie versuchen, andere Menschen von Gedichten auch zu überzeugen?
Ja, ich habe das eine ganze Weile gemacht. Zu Beginn der Corona-Krise hatte ich mir überlegt, was machst du jetzt mit einem Freundeskreis, und habe per WhatsApp immer kleine Videobotschaften verschickt mit Gedichten, die ich dann ausgesucht hatte. Unter anderem, wie gesagt, auch Roth, Busch, Gernhardt und viele andere. Und das ist irgendwie gut angekommen und ich hatte auch eine ganz gute Resonanz darauf.
Eine wunderbare Idee. Herr Fingerhut, ich danke Ihnen für Ihren Anruf hier bei uns in der Sendung.
War mir ein Vergnügen, eine schöne Sendung war es und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch und wir versuchen uns weiter doch eine schöne Sendung zu machen, hier mit der Kraft der Poesie. Rufen Sie uns an unter der 0800 2254 2254 oder schicken Sie uns eine E-Mail und da können Sie dann die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de benutzen. Nadja Küchenmeister und Gregor Dotzauer erwarten Ihre Anrufe.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Die Kraft der Poesie ist unser Thema heute hier mit Gregor Dotzauer, Literaturredakteur beim Berliner Tagesspiegel und gerne und sehr der Lyrik zugetan. Und Nadja Küchenmeister, selber Lyrikerin und auch Lehrende in Sachen Lyrik, Frau Küchenmeister, stimmt's?
Genau, also an unterschiedlichen Orten, derzeit an der Kunsthochschule für Medien in Köln, aber ich unterrichte auch in Marbach am Deutschen Literaturarchiv dort und immer wieder auch in Schulen und an Universitäten und gebe Schreibwerkstätten, Workshops.
Das heißt, das sind dann alles junge Menschen, die selber schon den Weg zum Gedicht gefunden haben und selber auch schreiben wollen?
Das ist ganz unterschiedlich, ja. Also gerade zum Beispiel in Marbach, dort oder auch in Frankfurt am Literaturhaus bewerben sich Schülerinnen und Schüler, die einen Zugang haben zur Gattung Lyrik. Aber zum Beispiel an der Kunsthochschule kann es auch geschehen, dass einem plötzlich Studierende begegnen in Seminaren, die bislang eher Prosa geschrieben haben und jetzt aber sich auch ein bisschen vertraut machen möchten mit dieser Gattung.
Weil ich glaube, also zwingen kann man niemanden zum Gedicht, oder? Ich meine, weil das ist ja oft, dass ich komme mal auf die Schule zurück, dann soll man eine Parabel oder man soll ein Gedicht schreiben und...
Ich glaube, das teilen viele die Erfahrung, dass das etwas Quälendes hatte in der Schule, weil vielleicht auch aus einer Unsicherheit mancher Lehrerinnen und Lehrer heraus, auch aus einer fehlenden lebendigen Leseerfahrung heraus, was macht man? Man versucht, das Gedicht zu untersuchen, man nimmt es auseinander wie eigentlich einen Körper, den man untersucht. Und es ist eigentlich genau das, was wir nicht möchten. Wir möchten nicht das Besteck ansetzen, das können wir zwar, das ist auch in Ordnung, es darf ein Teil der Analyse sein, aber wenn wir ein Gedicht auflösen in Stilmittel und wenn wir anfangen, dem Gedicht eigentlich den Zauber zu nehmen, indem wir sagen, was es ist, und dann passiert das, was Sie vorhin beschrieben haben. Man hat eine Angst, man fürchtet sich davor, möglicherweise das Rätsel nicht zu lösen. Und meine Aufgabe verstehe ich eher, vorsichtig Studierende darauf, also in diese Richtung zu bringen, das Gedicht auf sich nicht wirken zu lassen. Allein, es soll schon untersucht werden. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, wie man ein Gedicht betrachten kann.
Und man kann ja sogar auch lernen und lehren, Gedichte zu schreiben. Da halte ich die Sorge, dass alle in der Klasse ähnlich Gedichte schreiben?
Überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt immer noch ein Grundmissverständnis. Also wir sind an der Kunsthochschule nicht dafür zuständig, den Studierenden beizubringen, wie man Gedichte schreibt. Unsere Aufgabe besteht darin, die Texte, die schon entstanden sind, zu untersuchen. Im Gespräch darüber sich zu verständigen, was ist möglicherweise gelungen, wo haben wir eine benutzte Wendung, wo haben wir ein bemühtes Bild, ist das vielleicht pathetisch, ist es zu begrifflich, ist die Bildwelt zu uneinsehbar, das sind unsere Aufgaben. Ja. Und das Missverständnis besteht immer darin, dass man den Studenten oder die Studentin bittet, hier schreib ein Gedicht unter meiner Anleitung. Überhaupt nicht.
Herr Dotzauer, Sie haben, glaube ich, auch sogar mal Bücher vorgestellt, wo man Gedichte schreibt, aus Büchern lernt.
Sowas gibt es im angelsächsischen Raum weitaus mehr als hier. Da gibt es ganz wunderbare Beispiele mit konkreten Übungen auch. Da kommt man ganz schön weit. Also ich glaube, um Lust überhaupt erstmal zu bekommen, Texte zu schreiben. Also ich glaube, ich würde es gar nicht aufs Gedicht jetzt gleich ausrichten, sind sowas gute Übungen, aber ich glaube, dass eben dieses Sinnliche, was Nadja Küchenmeister erst versucht, ihren Schülern und seinen Studierenden zu vermitteln, schon auch ergänzt werden kann irgendwann von der Analyse. Also ich glaube, das sind Dinge, die sich überhaupt nicht widersprechen. Das ist wie in einer Musik. Ja? Also wenn ich so überhaupt keine Vorstellung habe von Harmonielehre und so weiter, komme ich auch nicht weiter.
Das scheint auch doch häufig zu gelingen. Sabine Ronge aus Hannover hat uns geschrieben und lobt ihre tolle Deutschlehrerin, nein, nicht nur die eine, sondern ihre tollen DeutschlehrerInnen. In den 70er, 80er Jahren in Hannover musste noch viel auswendig gelernt werden. Die Kraft der Poesie hat mich aber erst 2016 erreicht, als ich einen preisgekrönten Predigttext las. Die Theologin predigte über ein Gedicht von, ich bin jetzt des Polnischen leider nicht mächtig, Wisława Szymborska, Ella im Himmel, und das so berührend, dass ich mir umgehend den Gedichtband Glückliche Liebe gekauft habe. Seitdem liebe ich Gedichte, schreibt Frau Ronge aus Hannover. Und jetzt begrüße ich am Telefon Alexander Klinkner. Schönen guten Tag, Herr Klinkner.
Ja, einen schönen guten Morgen.
Sie warten schon sehr lange in der Leitung. Darum freue ich mich jetzt, Sie begrüßen zu dürfen. Was für eine, ja, was für ein Gefühl zu Gedichten haben Sie? Was für eine Rolle spielen Gedichte in Ihrem Leben?
Also die haben mal eine ganz lange Zeit eine ganz große Rolle gespielt. Ich bin auch über einen Deutschlehrer zu Gottfried Benn gekommen und der hat mich ganz lange begleitet. Also die gesammelten Gedichte waren eigentlich jahrelang immer mit dabei, wenn ich irgendwie unterwegs war. Und ich habe dann mit 18, 19, 20 angefangen selber zu schreiben und dann tatsächlich auch ein Gedichtband veröffentlicht in einer ganz kleinen Auflage, 50 Exemplare. Und das ist hergestellt und verlegt worden von der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig.
Sagen Sie, Herr Klinkner, wie ist das eigentlich, wenn man die Gedichte dann plötzlich in Buchform vor sich sieht?
Also das ist zurück, zumal das Buch auch nochmal in einem ganz aufwendig produziert ist und da jahrelang auch zusammen mit einem befreundeten Künstler, der dazu auch Holzschnitte gemacht hat, eine lange Vorarbeit dann stattgefunden hat und dann wurden die auch nummeriert und signiert und ich konnte tatsächlich die eins nicht schreiben. Eine halbe Stunde. Ich konnte das erste Buch nicht nummerieren. Hat mich ganz viel Kraft gekostet.
Aha. Sehen Sie, weil das dann doch dieses, dann liegt es plötzlich vor einem, ist dann nochmal was ganz anderes wahrscheinlich. Ne? Sie haben das als alles in der Vergangenheit geschildert. Schreiben Sie nicht mehr?
Da geht es mir so ein bisschen wie der Vorhörerin, Sprecherin, dass bei mir irgendwann der Faden gerissen ist und ich die Worte nicht mehr höre. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die Gedichte eigentlich zu einem kommen und man muss sie sich so pflücken und sie kamen dann irgendwann nicht mehr.
Und darüber sind Sie traurig oder haben Sie eine andere Form der Ausdrucksweise gefunden?
Ja, das belastet mich nicht. Vielleicht kommt das auch mal wieder. Ich habe dann ein bisschen angefangen, Prosa zu schreiben, Essays, aber ja, wie gesagt, es sind dann irgendwann andere Dinge in den Vordergrund getreten. Das Leben hat dann doch irgendwie Raum anderweitig gefordert.
Und wer weiß, vielleicht kommen die Gedichte ja auch wieder. Herr Klinkner, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf.
Gerne.
Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und begrüße jetzt am Telefon Gertrud Preuß. Guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag. Frau Preuß. Das ist ja schön, dass ich es geschafft habe, durchzukommen.
Ja, es ist heute wirklich schwierig. Es sind sehr, sehr viele Leute.
Es sind so viele, die sich dafür interessieren. Und wie wunderschön ist das.
Frau Preuß, Ihr Gehör.
Einen schönen guten Morgen in Ihrer Runde.
Guten Morgen.
Mein Anliegen ist, ich habe nicht selbst geschrieben, aber ich hatte einen wunderbaren Sohn, der vielseitig talentiert war in puncto Schreiben und Musik machen. Und der ist vor 8 Jahren verstorben, im Alter von 36 Jahren. Und da habe ich jetzt ein Gedicht von ihm mal ausgewählt. Das passt so ein bisschen auch in die jetzige Zeit, wo man ins Nachdenken kommt über das eigene Leben an sich durch diese ganze Corona-Geschichte. Das würde ich Ihnen gerne vortragen.
Bitte.
Und zwar heißt es Lebenszeit. Wer wirklich leben will, Für den stehen alle Zeiten still. Wer das Leben stets genießt, spürt nicht, wie die Zeit zerfließt. Zeit allein bringt noch kein Glück. Verplempere ruhig mal ein Stück. Keine Zeit ist je verschwendet, die man seinem Leben spendet. Es bringt nichts, immer nur zu schaffen. Zeit lässt sich nicht an sich raffen. Schön wie Blumen sind die Stunden, hat man sie in Ruhe gefunden. In Sekunden können Blüten sprießen, Zeit würde ohne dich nicht fließen. Und in einem einzigen Kuss mündet aller Zeiten Fluss.
Frau Preuß, danke schön, dass Sie dieses Gedicht vorgetragen haben. Das ist etwas, ich merke das oder glaube es zu spüren bei Ihnen, das ist etwas sehr Schönes, was Ihr Sohn Ihnen da hinterlassen hat, seine Gedichte.
Ja.
Nicht wahr?
Ja, er hatte diese Grundidee dazu, kleine Gedichte to go zu verfassen. Er hat die Texte alles in ein Format DIN A7 gebracht. Und in seinem Nachlass haben wir noch ganz viel mehr Gedichte gefunden und ich habe versucht, das alles in dieses Format zu bringen. Und das sind 12 verschiedene Heftchen entstanden. Jedes Heftchen hat eine andere Farbe. Ja, und das versuche ich eben auch immer mal so bei Gelegenheit mit anzubieten. Zerlegt ist es nicht, aber ich habe ein Buch auch geschrieben über sein Schicksal. Und da sind auch verschiedene Gedichte drin enthalten. Und wenn ich dann mal wieder Lesungen machen kann, dann biete ich das zusammen an, das Buch mit den Gedichtheftchen.
Eine schöne Idee. Und hier haben Sie jetzt jedenfalls eine gute Gelegenheit gehabt, es vorzutragen.
Ja, das freut mich auch sehr. Vielen Dank.
Frau Preuß,
und Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Ein schönes Wochenende Ihnen. Ich fand das jetzt die Zeit. Spielte da eine größere und Trödeln, habe ich gelesen. Auch von Ihnen, Frau Küchenmeister, gibt es ein Gedicht über das Trödeln.
Das Trödeln am Rand kleiner Straßen, ja. Das ist ein Wort, was einem irgendwie abhanden kommt, ein bisschen im Laufe des Lebens. Wiewohl es ja in der Zeit meiner Kindheit relativ häufig mir begegnete, trödel nicht so rum. Ja. Und ja, ich habe... Ich hatte sogar kurzzeitig die Idee, meinen Gedichtband so zu nennen, aber mein bester Freund sagte, ich solle mir das bitte ganz genau überlegen, ob ich möchte, dass auf meinem Gedichtband vorne das Wort Trödeln steht. Und ich glaube, er hatte wie so häufig recht.
Aber eben dieses Zeitvergehen lassen, da kann man offenbar schöne Gedichte drüber machen. Hier unsere Sendung zu verdichtetem Leben, die Kraft der Poesie, 0800 225 4224. Sie können auch gerne Fragen stellen an unsere, ich nenne sie jetzt Experten, Nadja Küchenmeister und Gregor Dotzauer. Und wir hatten eine kurze Runde schon mal gemacht dazu, wie man überhaupt das Schreiben lehren kann. Frau Küchenmeister, Sie wollten da noch was ergänzen.
Ja, ich wollte einfach zu dem, was, glaube ich, auch Gregor Dotzauer gleich nochmal ergänzen möchte, wiederum, dass ein wichtiger Bestandteil beim Lehren von Literatur das Lesen von Literatur auch ist. Also dass wir führen die Studierenden ja erstmal an Literatur überhaupt heran. Es ist kein Schreiben, das keine Grundlage hat. Diese Grundlage, die liegt in den Gedichtbänden, die geschrieben wurden. Und es ist ganz deutlich spürbar bei Studierenden auch, dass sie dann nochmal neu ansetzen. Das ging mir als Studentin ganz genauso. Ich bin in Berührung gekommen mit Dichterinnen und Dichtern, die mir vorher nicht vertraut waren, mit einer Sprache, die mir nicht vertraut war. Und das hat dann meine, was auch immer das heißen mag und sein mag, meine eigene Sprache geprägt. Und das ist eigentlich der Hauptbestandteil beim Lehren von Literatur.
Sie wollten es ergänzen, Herr Dotzauer?
Ja, gut schreiben kommt von gut lesen. Und gut lesen heißt genau lesen. Denn das Gedicht, glaube ich, ist in der Verdichtung, die es anstrebt, die genaueste Art von Schreiben, die es gibt. Und Ungenauigkeit, Schwammigkeit, Redundanz und so weiter, das sind alles die Dinge, die man eigentlich Gedichten austreiben muss. Und das lernt man nur über dieses Lesen. Und dass zwei Zuhörer jetzt auch schon Dichter und eine Dichterin aus dem 20. Jahrhundert genannt haben, trägt dazu natürlich bei, die eine ganz andere Art von Strenge hineingetragen haben. Also es war die Rede von Gottfried Benn, der nun wirklich ein ungeheuer breites Werk hat, vom deprimierenden, abstoßenden bis zum ungeheuer komischen. Also Benn, glaube ich, hält vielen Belastungsproben statt, aber das andere war eben die polnische Literaturnobelpreisträgerin Wisława Szymborska. Also Szymborska ist nicht irgendeine polnische Dichterin, sondern die große weibliche Dichterin in Polen des 20. Jahrhunderts und übrigens auch jemand, der eine sehr nüchterne Sprache pflegt, die man halbwegs gut übersetzen kann und die gar keinen eigenen Stil eigentlich hat, sondern mit jedem Gedicht etwas Neues formulieren kann. 100 Freuden heißt, glaube ich, eine Anthologie mit ihr, und diese 100 Freuden schlagen 100 völlig verschiedene Kapitel auf.
Mhm. Frau Schiborska, es wurde mehrfach genannt. Auch ich habe noch eine Mail von Marie Weber aus Homburg, die sich auch genau an ein Gedicht von Frau Schiborska erinnert, beziehungsweise das ihren ganzen Tagen immer voranstellt. Ich möchte begrüßen am Telefon, Moment, jetzt muss ich hier mal mit meiner Maus überhaupt das Telefon bedienen. Ja, das klappt jetzt natürlich wieder nicht. So, ich begrüße Herrn Goldhammer. Schönen guten Tag, Herr Goldhammer.
Ja, guten Tag.
Sie haben auch eine besondere Beziehung zu Gedichten?
Ja, ich habe als kleines Kind auch schon gerne Gedichte gelernt und dann zum Ergötzen der gesammelten Verwandtschaft vorgetragen. Mhm. Und ich konnte mir Gedichte immer ganz gut merken.
Aha, auch bis heute?
Und eigentlich auch bis heute. Mhm. Ich bin dann durch einen Lehrer, das war ein wirklich guter Deutschlehrer, bin ich mal auf das Gedicht gestoßen, was auch schon mal eine Hörerin erwähnt hat, von Bert Brecht, die Entstehung des Buches Tao Te Ching. Das hat mich sehr beeindruckt, weil da liegt so ein Fluss da drin. Also das ist für mich ein Gedicht im wahrsten Sinne des Wortes, ja, mhm. Da kann man drin versinken.
Herr Goldhammer, ich finde das interessant, wenn Sie davon erzählen, dass Sie als Kind Gedichte gelernt haben und zum Teil heute noch kennen, noch auswendig können. Bedeuten die Ihnen eigentlich das Gleiche wie damals? Oder verändert sich das? Verändert sich so ein Verhältnis zu einem Gedicht über die Jahre?
Also die Gedichte von früher, das ist dann eher eine Reminiszenz. Mhm. Ja, also als ich Kind war und so. Als Jugendlicher habe ich die Gedichte von William Bush sehr geliebt und konnte auch ganz viel auswendig. Und das hat mir einfach gut gefallen, weil es auch originell und lustig war. Mhm. Ja, und jetzt würde ich Ihnen gerne ein Gedicht von Erich Fried vortragen. Mhm. Das ist nicht sehr lang. Und das knüpft auch an eine Hörerin, die das Gedicht über die Zeit geschrieben hat, oder ihr Sohn. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieses Gedicht, das hätte ich gerne irgendwie auch mal schriftlich vor mir gehabt, wenn das irgendwie möglich wäre.
Vielleicht können wir ja eine Verbindung knüpfen. Ich weiß, das kann ich Ihnen aber nicht versprechen. Ich weiß es nicht. Ja. Herr Goldhammer, bitte.
Also, das Gedicht heißt Kleines Beispiel von Erich Fried. Auch ungelebtes Leben geht einmal zu Ende. Vielleicht langsamer, wie die Batterien in einer Taschenlampe, in einer Schublade, die keiner mehr benutzt. Aber das hilft nicht viel. Denn wenn du, sagen wir einmal, nach so und so vielen Jahren diese Taschenlampe anknipsen willst, kommt kein Atemzug Licht mehr heraus. Und wenn du sie aufmachst, findest du nur noch deine Knochen. Und falls du Pech hast, auch diese schon ganz zerfressen. Da hättest du genauso gut leuchten können.
Dankeschön. Ja. Herr Goldhammer, das war auch so wunderschön vorgetragen von Ihnen. Ich danke Ihnen dafür.
Ja, gerne.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Ja, vielen Dank.
Oder wünschen Ihnen wir auch. Hier in der ganzen Runde. Ich wollte mich nämlich etwas an Herrn Dotzauer weitergeben, weil wir auch gerade bei den Dichtern des 20. Jahrhunderts waren. Erich Fried ist ja, glaube ich, jemand, mit dem viele auch einsteigen in Gedichte. Ich wollte aber eigentlich noch, wie lesen wir Gedichte, die vor 250 Jahren... Hölderlin, ja, haben wir jetzt gerade. Wie lesen wir die heute? Wie, wenn Sie sagen, also 20. Jahrhundert, wir müssten eigentlich mal im 20. Jahrhundert ankommen und nicht immer nach hinten gucken. Wie unterschiedlich werden diese Gedichte gelesen?
Ich glaube, wir müssen in dieser Sendung im 20. Jahrhundert ankommen. Mhm. Ansonsten, glaube ich, hilft es immer, den Blick zurückzurichten, um erstens mit einem anderen Sprachstand zusammenzustoßen, der nicht der unsere ist. Und das kann einem übrigens auch schon natürlich mit Gedichten aus dem 20. Jahrhundert so gehen. Denken Sie an die großen expressionistischen Dichter. Also ich glaube, Georg Heim oder so mutet uns heute schon durchaus fremd an. Gucken Sie auf Prosa wie Stefan Zweig, ja, das hat alles schon eine Patina. Aber überhaupt zu spüren, zu begreifen, wie so etwas Komplexes wie Hölderlin oder Novalis, also diese Großromantiker, Hölderlin ist ja mehr als ein Romantiker, wie sowas funktioniert, das ist eine ganz wichtige Funktion, die Lyrik überhaupt leistet.
Wenn Sie jetzt gerade sagen, die Sprache auf sich wirken lassen und wir waren jetzt, kamen kurz in die Vergangenheit und 20. Jahrhundert ist ja nun auch schon Vergangenheit, 21. Jahrhundert ist das heute. Was sagen Sie zu Slam-Poetry beispielsweise? Das ist ja eine ganz andere Ausdrucksweise, Frau Küchenmeister.
Also bevor ich noch was vielleicht zu Slam-Poetry oder Gregor Dotzauer etwas dazu sagt, ist das Stichwort gerade schon gefallen. Wir müssen auch oder können auch mal anschauen, wie lebendig eigentlich die gegenwärtige Lyrikszene ist und das, was eigentlich Gegenwart bedeutet in der Lyrikszene. Ne? Wie weit reicht die zurück? Was Herr Dotzauer eben auch sagte, was hat auch schon eine Patina? Aber das würde ich schon ganz gern auch sagen wollen, dass nämlich diese Szene enorm lebendig ist. Wir haben, ob wir jetzt in Berlin das Haus für Poesie uns anschauen, die jetzt im Juni das Poesiefestival leider online starten müssen. All die Festivals, die es gibt, deutschlandweit und im deutschsprachigen Raum und natürlich im internationalen Raum. Ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade Gedichtbände veröffentlicht haben, im Herbst Gedichtbände veröffentlichen werden. Jedes Jahr kommen eine Vielzahl dieser Bände in den Literaturbetrieb. Man liest nicht, hoffentlich nicht nur sich gegenseitig, sondern wird auch gelesen. Aber das sollte man verstehen, wenn man sich der Lyrik widmet, dass diese Dichterinnen und Dichter da draußen sind, dass es viele kleine Verlage gibt und Verlegerinnen und Verleger, die dafür sorgen, diese Gattung lebendig zu halten.
Das ist 5% des Buchmarktes, habe ich gelesen. Ist das viel oder wenig? Das mutet mir eher wenig an, oder? Also
jeder weiß,
dass man es daran nicht messen.
Es ist eine Randerscheinung, das weiß man. Und das, damit lebt man auch. Aber das heißt nicht, dass es nicht floriert.
Mhm. Slam-Poetry dagegen?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Bandbreite von Dichtung, die auf dem Papier funktioniert und die man still und in sich doch laut lesen muss. Und es gibt eine, die auf der Bühne gut funktioniert. Mhm. Und da gibt es durchaus verschiedene Abstufungen. Es gibt auch in dem, was im Haus für Poesie stattfinden würde, eine ganze Menge von dem, was man als Spoken Word bezeichnet, also was wirklich erst auf der Bühne zum Leben kommt. Und Slam Poetry, von denen ich auch schon einige Abende verfolgt habe, habe ich durchaus was übrig auch. Da kommt man durch dieses Kompetitive noch ins Spiel. Da am Schluss geht einer als Sieger daraus hervor. Aber das ist natürlich weitgehend entkoppelt von dem, was Lyriktradition ist.
Aber kann ja ein Einstieg sein vielleicht,
oder? Kann ein absoluter Einstieg sein und bewegt sich in vielem. Ich will es gar nicht runterspielen, aber bewegt sich eben hart an der Grenze zur Comedy oft, ja, oder zum, ja.
Frau Küchenmeister, Sie haben sich vorgebeugt, um noch etwas dazu zu sagen.
Nein, es ist einfach etwas, worüber man nachdenken darf, dass Slam-Poetry oft vom Effekt kommt, auch oft von der Pointe. Und das möchten wir natürlich in der Lyrik möglicherweise nicht, weil das Gedicht ja auch ein bedeutungsoffenes Gebilde ist und sein sollte. Und ich gebe Gregor Dotzauer recht, das hat einen Charme, das hat auch einen Reiz. Und das ist auch sehr populär. Aber tatsächlich für mich ist das Gedicht, das ich lesen kann in mir, das in mir laute Gestalt wird, das unterscheide ich nochmal von der Slam-Poetry.
Die große Welt der Gedichte. Herr Dotzauer, Sie wollten aber zu Slam-Poetry noch etwas anfügen, oder zum Vortrag eigentlich, weil das ist ja ganz wichtig, wie wir Gedichte hören.
Es ist ganz wichtig und man kann großen Spaß bei Slam-Poetry haben. Ich wollte aber einfach daran erinnern, dass auch Dichter ihre Gedichte zum Teil sehr effektvoll vortragen können. Das gilt für deutsche Dichter, aber ich denke auch, was sehr populär geworden ist durch Filme jetzt, an dieses große Gedicht von Dylan Thomas. Ein Gedicht über den Tod. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Da haben wir das Thema des Todes, was jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, ganz oft drin. Oder was einen auch diese Magie lehrt, wenn Sie mal 4 Hochzeiten, einen Todesfall gesehen haben. Da wird am Schluss dieser Funeral Blues vorgetragen von W.H. Auden. Da bleibt Ihnen wirklich der Atem stehen. Ja? Und diesen Effekt haben Sie so bei Slam Poetry nicht.
Ohne dass wir Slam Poetry hier irgendwie einfach
das war nicht gemeint.
Die Unterschiede ja. klar machen. Ja. Ja. Ich begrüße Barbara Leite. Schönen guten Tag, Frau Leite.
Ja, hallo, grüß
Sie. Sie warten auch schon so lange in der Leitung und ich hoffe, dass Sie noch wissen, was Sie uns erzählen wollten über Gedichte.
Ja, jetzt habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht, genau. Ja, ganz kurz, wie ich dazugekommen bin zur Lyrik, auch klassisch über die Schule, eine sehr begeisterte Deutschlehrerin. Gedichtinterpretation hat mir sehr gefallen. Dann ist es völlig aus meinem Blickfeld verschwunden. Dann habe ich nach langen anderen Jahren ausbildungsmäßig eine Ausbildung zur Bewegungs- und Ausdruckstherapeutin gemacht. Und da ist mir Rainer Maria Rilke wieder begegnet. Unter anderem und auch Hermann Hesse mit dem Gedicht Stufen, das eine Kollegin zur Prüfung, das hat dazugehört, Ausdruck verliehen hat mit Tanz, Musik. Und auch es gibt auch dieses Rilke-Projekt, die viele Texte mit Musik unterlegt haben und Schauspieler das sprechen. Also das hat mir einen neuen Zugang verschafft und hat mich dann so begeistert, gerade Rilke, weil er für mich so ein, er malt Bilder mit der Sprache und bringt auch da so die Sprache der Seele zum Ausdruck, was mir ein Anliegen ist. Ich mache auch Märchenabende für Erwachsene. Ich lese hier in einer Buchhandlung in der Nähe diese Märchen vor. Und in so Interaktion ist, lassen wir die lebendig werden. Und dann habe ich da mich entschlossen, so ganz spontan aus dem Bauch, ja, ich werde auch mal Lyrikabende anbieten.
Und wie kommt das an? Das,
ja, sehr schön. Mhm. Also es ist ein kleiner Kreis. Das lebt aber auch, glaube ich, von diesem Intimen. Diese Buchhandlung ist auch nicht groß. Und es ist tatsächlich dieser Effekt, dass diese, ich habe jetzt eher ältere Autoren, aber dass die Sprache dann wirklich die wieder so zum Leben erweckt wird, ja, dass dieses alte Kulturgut, sage ich mal so, für mich hat es daher den Ursprung. Wir haben jetzt auch Faust aufgeführt in meiner Impro-Theatergruppe und diese alte Sprache, also wie wunderbar die zum Ausdruck bringt, was so die Tiefe des Menschen auch bewegt. Und das hat schon wirklich auch immer einen schönen Hall, Nachhall mit dem Publikum. Und dann gibt es hinterher noch einen Austausch.
Was haben wir für aktive Hörer? Freue ich mich und Hörerinnen, freue ich mich immer wieder, so von Ihren ganzen Aktivitäten zu hören, Frau Leite, was Sie jetzt auch gerade sagen. Sie haben gesagt, ja. Sie machen Märchen am Abend, Sie lesen Märchen vor und eben aber auch Gedichte. Und das hatten Sie sich aber auch überlegt. Oh, kann ich mich das trauen? Haben Sie sich dann getraut. Und die Leute machen auch mit, ja? Also es ist tatsächlich eine große Begeisterung für Gedichte.
Ja, also ich denke, das ist mein kleiner Beitrag, die wieder ins Leben zurückzuholen, ja. Ich habe jetzt meinen letzten Abend natürlich nicht stattfinden lassen können. Da hatte ich das Thema, hatte ich schon vorher ausgesucht, in Voraussicht, mit dem Titel In schwierigen Zeiten auf der Suche nach dem Göttlichen. Ein großes Thema.
Ja.
Aber es hat jetzt so nicht stattfinden können, weil ich eben diesen persönlichen Bezug auch wichtig finde. Also per Zoom kommt es nicht so rüber, kann ich nicht so vermitteln. Und ich hätte ein Gedicht auch noch von Rilke zum Thema, habe ich jetzt gerade hier noch.
Ich finde, wir haben so viele Punkte in dem, was Sie gesagt haben. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch etwas ansprechen. Und zwar haben Sie Bewegung. Gedichte und Bewegung. Wir haben über den Vortrag, Herr Dotzer, Sie haben über den Vortrag gesprochen. Bewegung hatten wir noch gar nicht. Ne? Bewegung und die Melodie eigentlich, die ein Gedicht ja, also die ein Gedicht hat. Und vielleicht durch Bewegung sogar ausgedrückt werden kann.
Nein, das hatten wir nicht. Nein, natürlich. Natürlich hat rhythmische Sprache, bringt es mit sich, dass man auch in sich etwas spürt, was einen dazu bringt, sich zu bewegen. Aber ich würde sagen, natürlich ist Lyrik vor allem die Kunst, die der Musik am nächsten ist. Und da gibt es wiederum Dichter, die sich der Musik auch sehr stark verbunden fühlen. Es gibt aber auch viele, die sich der Malerei vor allem verbunden fühlen. Der Küchenmeister bewundert sehr Jürgen Becker zum Beispiel, oder wir beide bewundern ihn. Das ist ein Lyriker, der eher der Malerei nahesteht. Aber es gibt andere, die der Musik nahestehen, und zwar den verschiedensten Arten.
Und Sie haben etwas angesprochen, Frau Leite, was ja in den heutigen Zeiten sehr wichtig ist, dieses ob Gedichte, also dieses über Menschenskind, jetzt ist meine Zunge verknotet. Dieses Ausweichen ins Netz, weil wir Veranstaltungen nicht mehr stattfinden lassen können. Sie haben jetzt eben ganz klar gesagt, ich finde das eigentlich nicht so schön. Frau Küchenmeister, wie geht es Ihnen damit? Weil wir haben jetzt erwähnt, dass das Poesiefestival Berlin überhaupt stattfinden kann vom 5.6. an, können halt nur online stattfinden. Aber ist das für Sie ein Ersatz?
Also es ist auf jeden Fall erstmal eine alternative Möglichkeit, trotzdem Dichterinnen und Dichter zu hören und zu sehen. Und das finde ich ganz wichtig. Und das wird auch wahrgenommen von vielen Zuschauerinnen und Zuhörern. Ja, und dann muss man aber auch immer für sich ganz allein Entscheidungen treffen. Und ich habe zum Beispiel, Herr Dotzer und ich hatten uns ein wenig schon darüber unterhalten, jetzt erstmal die Entscheidung für mich getroffen, nicht mich ins Netz zu streamen. Mhm. Das ist ja, das kann ich ja auch nochmal neu für mich überdenken. Im Augenblick ist das für mich nicht meine Form der Präsentation. Trotzdem, die eine oder den anderen schaue ich mir auch an. Man darf aber nicht vergessen, dass ich auch durch die Hochschule sehr stark eingezwängt bin in Videokonferenzen und mich die Zweidimensionalität von Menschen im Augenblick ziemlich an den Rand bringt. Und dann greife ich derzeit, ehrlich gesagt, lieber entweder zum Buch oder wirklich zum Höreindruck.
Ganz für sich alleine dann. Ja. Ja. Frau Leite, Sie haben also viele Punkte angesprochen. Ich danke Ihnen dafür und würde jetzt gerne noch einen anderen Hörer auf Sendung nehmen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Tschüss, Frau Leite. Ich begrüße ganz herzlich Markus Kaufmann. Guten Tag.
Guten Tag. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihren Zugang zu Gedichten, den würden wir gerne erfahren.
Mein Zugang, also ja, ich habe im Grunde erst relativ spät wirklich Gedichte angefangen zu lieben. Erst so vielleicht mit 17, 18. Und zwar...
So ein typisches Alter, würde ich sagen, oder? Ich dachte, das ist doch noch nicht spät. Das ist doch ein typisches Alter, wenn man selber so ein bisschen schwärmerisch vielleicht unterwegs ist.
Ich wollte eigentlich auf die zwei Dichter, das habe ich Ihrer Kollegin vorhin gesagt, Rainer Kunze hinweisen, in den Ring werfen. Und was ganz anderes noch, diesen Pop-Literaten Rolf-Dieter Brinkmann. Da würde ich mal im Grunde gerne so ein Statement vielleicht von Ihren zwei Gästen hören.
Ja, wunderbar, dann gebe ich das gleich mal weiter. Frau Küchenmeister nickt auch ganz begeistert. Bitteschön.
Ja, Rolf-Dieter Brinkmann spielt für mich eine große Rolle seit vielen Jahren. Natürlich.
Stellen Sie uns ihn mal vor, ich kenne ihn nicht.
Es ist ein. Oder Herr Kaufmann kann das auch gerne machen.
Nee, vorstellen kann ich jetzt ihn auch nicht. Aber er ist leider viel zu früh verstorben auch. Ne?
Ja. Er ist früh gestorben, mit Mitte 30. Er ist in London von einem, ich glaube sogar von einem herannahenden Bus überfahren
worden. Ein Auto war es.
War es kein Bus?
Ich glaube, es war ein Auto.
Okay, es war ein Auto. Also er hat einfach die Verkehrsregeln dort missachtet, leider kurzzeitig. Das ist ein Kölner Dichter, in Vechta geboren, der einen neuen Ton, einen neuen Sound, eine neue Schnoddrigkeit auch, scheinbar neue Schnoddrigkeit in die Literatur gebracht hat, wobei er sich eigentlich vom Black Mountain College her auch schreibt und von der amerikanischen Dichtung stark beeinflusst war und die dann auch für uns hörbar gemacht hat. Und für meine Studierenden ist das ein ganz wichtiger Dichter. Das ist eigentlich für sie einer der Dichter, der ihnen eigentlich klar macht, wie Bildwelten kollagiert werden können. Ja? Wie Töne, wie Farben, wie ganz unterschiedliche Sprachgemisch auch sich in Lyrik wiederfinden kann. Und dass man sich so kontrolliert verlieren kann in einem Gedicht.
Herr Dutzer, wollen Sie noch eine kurze...
Ja, also Rolf-Dieter Brinkmann spielt für mich auch eine große Rolle. Ich habe mehrfach über ihn geschrieben und wollte aber nochmal stark machen, dass er, und das gilt auch für Rainer Kunze anders, große Vermittler von Dichter sind und Übersetzer. Na, der Küchenmeister sagte gerade, er hat die amerikanische Dichtung mit populär gemacht. Das gilt, er war der Mitherausgeber einer ganz wichtigen Anthologie, Acid hieß die uns viele 60er-Jahre-Dichter überhaupt erst hier vorgeführt hat von Ron Padgett, also diese neue New York School, wie das hieß, ohne dass man das jetzt vertieft, von Ron Padgett und Joe Brainard und Frank O'Hara. Und Rainer Kunze hat ja wahnsinnig viel aus dem Tschechischen übersetzt. Also, und das sind alles Leute, die Türen in andere Lyrikbereiche geöffnet haben.
Also Herr Kaufmann, Sie haben gesehen, Sie haben hier, auch wenn wir gerade bei den Türen sind, offene Türen eingerannt mit Rainer Kunze und Rolf-Dieter Brinkmann.
Ganz zu Beginn der Sendung hat ja die Nadja Küchenmeister ihr Gedicht mit dem Zug da vorgetragen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin total. Ich schäme mich, dass ich die Frau Küchenmeister noch gar nicht kannte. Ich habe mir halt aufgeschrieben, ich werde sie auf jeden Fall nachher googeln.
Wir haben einen Lehrauftrag hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Den haben wir jetzt mehr als erfüllt. Ich danke Ihnen, Herr Kaufmann.
Ich danke Ihnen auch. Ne?
Ja, und was unserem Hörer Tobias Wolf aus Göttingen bisher zu kurz gekommen ist, der Humor, Heinz Erhardt, Robert Gernhardt und andere, wobei ich mich erinnere, dass wir die auch schon genannt haben. Aber gut. Und natürlich Musik, dank an Schubert, Brahms und andere, schreibt er, die mir viele große Lyriker nahegebracht haben. Da sind wir wieder bei Vertonen und beim Übertragen eigentlich in andere Kunstrichtungen. Ich glaube, das Vertonen hatten wir auch schon kurz angesprochen. Ich begrüße jetzt am Telefon unseren Hörer Roman Hindemith. Herr Hindemith.
Ja, recht schönen guten Tag. Schönen
haben Sie sich in Geduld 60. gefasst?
Natürlich, kein Problem.
Was liegt Ihnen auf der Seele?
Ja, ich habe die Sendung gehört und dachte mir so, du kannst dir mal vielleicht ein kleines Gedicht von dir selber zum Besten geben, was auch nur relativ kurz ist. Ich saß im Garten und hatte ein bisschen Langeweile und habe dann dort eine Libelle beobachtet und habe mir dann so meine Gedanken dazu gemacht.
Bitteschön.
Das Gedicht heißt natürlich Die Libelle. Schöne Libelle, du ziehst deine Kreise, Kreise geplanter Formation. Mir scheint, du kennst das Ziel deiner Reise. Neid, meine Reaktion. Traue dir, glaube jetzt auch an die Heimat. Weis mir den Weg, du schönes Tier. Wenn wir dort sind, werde ich Teil deiner Heimstatt. Vollendetes Glück als geflügeltes Tier.
Die Libelle von Roman Hindemith. Herr Hindemith, vielen Dank dafür.
Ja.
Für dieses kurze Gedicht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und ich begrüße am Telefon Jörg Dietrich.
Ja, guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Dietrich.
Ja, vor vielen Zeiten habe ich tatsächlich auch mal selber was geschrieben. Und das ist ja vorhin auch schon angeklungen. Im Rahmen des Slam Poetry hat man das dann nochmal vorgetragen. Was da denn gesagt wurde von Ihren Mitstreitern da am Tisch, war ja, dass es dann doch was anderes ist als Lyrik. Mhm. Und das kann deutlich auch stimmen, weil es ja auch, wie es von dem einen Herrn gesagt wurde, deutlich im Bereich der Comedy abgewandert ist, das ganze Thema da. Das ist natürlich sehr, sehr schade.
Also Sie hätten es gerne etwas ernsthafter auf den Slam-Bühnen.
Ja, ich hätte es gerne freier gehabt. Mhm, ich war halt einfach mehr der Mann, der das Wort sehr freizügig interpretiert hat, dass er sich halt irgendwie auch angeschaut hat, was sagt man denn dort gerade halt einfach mit diesem Wort. Und darüber entstehen halt irgendwie auch ganz wunderbare neue Sachen. Und ich meine, schlussendlich ist ja eigentlich auch jedes Wort schon mal gesagt worden. Jeder Ton ist schon mal vertont worden und man macht sich und man setzt sich nicht gerne damit auseinander, anscheinend halt mal neue Wege zu beschreiten, zum Beispiel der Lautpoesie, obwohl das ja auch ein Weg ist, der auch durch Ernst Jandl und sonstige schon häufiger mal angesprochen worden ist.
Also Lautpoesie liegt Ihnen am Herzen?
Ja, deutlich mehr. Also, dass man halt irgendwie die Worte neu zusammensetzt und sie dann auch, wenn man es kann und wenn man es gerade halt irgendwie, wenn einer die Möglichkeit hat, es dann gegebenenfalls auch dann zu singen. Ne? Also das kann man dann auch sehr schnell machen.
Herr Dutzauer.
Ja, Lautpoesie ist ja, und zumal in der Gestalt von Ernst Jandl, ist ein gutes Beispiel dafür, dass hier gegen den Poetry Slam etwas zum Teil Todernstes ins Spiel kommt. Das hat einen ungeheuren Unterhaltungseffekt, wenn Ottos Mops kotzt und so weiter, aber im Schützengraben, wenn man sich befindet, da kommen schon wieder ganz andere Töne ins Spiel. Und zu sehen, was wirklich aus reiner Sprachmaterial entstehen kann, auch noch an Bedeutung, das bringt einem Ernst Jandl bei dem ich übrigens das große Privileg hatte, während seines Poesiedozentur in Frankfurt damals im Seminar zu sitzen, wo ein sehr deprimierender alter Herr in sich versunken am Tisch saß.
Herr Dietrich, danke schön für das, was Sie hier noch in die Runde gebracht haben. Danke schön für Ihren Anruf.
Ja, tschüss.
Tschüss. Am Schluss dieser Sendung wollten wir noch zwei Gedichte vortragen lassen. Herr Dotzauer, was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe ein Gedicht mitgebracht, was etwas von dem Spiel zwischen den Sprachen aufzunehmen versucht. Wir sprachen ganz am Anfang ja über Dialekt und Mundartdichtung. Und hier ist etwas, was in die Nachbarsprachen ausgreift. Es geht um eine junge Dichterin, die Teil dieser Szene ist, über die wir heute viel mehr hätten reden müssen. Dagmara Kraus, 1981 geboren in Breslau. hat lange in Berlin gelebt, lebt inzwischen in Straßburg und ist also, wie gesagt, hat einen polnischen Hintergrund, hat einen französischen Mann und schreibt auf Deutsch. Und das hat sie in einem Gedicht ganz wunderbar zusammengepackt, was vor 2 Jahren im Jahrbuch für Lyrik erschienen ist und jetzt in einer Anthologie, die heißt Spitzen, was einen ganz guten Ausblick gibt auf die Gedichte, die in dieser Zeit geschrieben wird. Und das heißt Sa Todas. Und Sa Todas bringt alle Sprachen gleich zusammen. Sa, Französisch, das, To, auf Polnisch das und natürlich das Deutsche das. 3 Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Kau dir an der Kruste hier Muskeln an, nimm an Floskeln, tuste gut daran, te tustete zu meiden. Ah, das wusstest du schon, na dann. 3 Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Die eine hockt noch schief im Rachen, indes die anderen auf angenähte Tanten machen, wie damals die aus Lisa Stara vom Saalrand, die Parada Rara. 3 Sprachen sind zu groß für deinen Mund, mein Kind. Sagst du Bellier, verbrauchst du zu viel Spucke. Meinst du Wichere, zeigst aufs Regenzuckeln und rührst dir was aus 3 Familien. Führst Krudes durch die Fleur de Lilien und setzt dort Wechselbälge aus. Kuckuckskinder, Bülbülschinder, wie du Wörtchen aus 3 Sprachen glaubst, wie du Urkreol verschraubst, was syntaktisch Synku sich nie binden ließe. Pfui, fiese Mutter, Biest du, Arge hast dein Kind betrogen um die eine Muttersprache. Alles 3-mal, 3-mal Strachi, 3 Sato das, selb dritt fällt durchs Fehlerfach, deine Zunge, Kindlein, splisst zur Quator ist Äquator.
Dankeschön. Gregor Dotzauer hier, unser Kritiker, unser Literaturkritiker des Berliner Tagesspiegels. Das letzte Wort hat Nadja Küchenmeister.
Weil wir in der Zeit schon etwas eng sind, ich habe die Dichterin Kerstin Preivus mitgebracht. Ihr Gedichtband Taupunkt ist in diesem Frühjahr erschienen. Schön wäre es jetzt, 12 Stunden zu schlafen. Selbst die Neurosen schlüpfen dann nicht. Nur dieser Wunsch wächst mit den Jahren. Dieser Wunsch wird auf vielen Listen geführt, bis wieder bessere Bedingungen sind. Dann ist man inmitten einer viel längeren und spektakulären Reise. Die leere Stelle hingegen kann die Dauer eines Spaziergangs haben.
Also kein Gedicht von Ihnen, Frau Küchenmeister, sondern sagen Sie den Namen bitte noch einmal.
Kerstin Preivus. Und ihr Gedichtband heißt Taupunkt, ist erschienen im Berlin Verlag.
Wir haben viele, viele Dichter, Dichterinnen hier gehört. Und ich danke ganz herzlich für die Teilnahme, Nadja Küchenmeister, Gregor Dotzauer. Und für die viele Teilnahme unserer Hörerinnen und Hörer bedanke ich mich ganz besonders und entschuldige mich bei all denen, die nicht rangekommen sind, aber hier ihre Gedichte auch vortragen wollten und es vielleicht in schriftlicher Form ja auch noch tun. Auf Wiedersehen, sagt Katrin Heise. Nach 11 geht's weiter mit Büchern zum Klima.